Alle im grünen Bereich, der politische Podcast für Stege-Zehlendorf. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von unserem Podcast. Wir, das sind Daniel und Johanna in diesem Fall. Und heute sind wir an einem ganz besonderen Ort, und zwar nicht in unserer Kreisgeschäftsstelle, sondern in der Landesgeschäftsstelle von den Grünen Berlin. Auch mit einer ganz besonderen, mit einem ganz besonderen Gast, und zwar heute mit Bettina Jarasch. Hallo.
Hallo.
Hi.
Und Bettina ist unsere Kandidatin für die Wahl zur Bürgermeisterin in Berlin. Seit 2016 sitzt sie jetzt schon im Abgeordnetenhaus und war früher unsere Landeschefin und sogar im Bundesvorstand unserer Partei.
Ja, genau. Ich muss sagen, als rauskam, dass du Kandidatin wirst, war es erstmal eine große Überraschung, ich glaube für alle, aber auch eine große positive Überraschung. Ja. Wir hatten vorher schon geredet und gedacht, oh, wen würden wir uns wünschen? Und ich habe wirklich Bettina gesagt. Also, er hat mich wirklich sehr gefreut. Ja, und mich würde interessieren, wie das war. Also ich meine, von einem Tag auf den anderen, so, du warst ja vorher schon jahrelang Politikerin und auch nicht unbekannt, aber dann warst du ja wirklich am nächsten Morgen bei allen Zeitungen vorne auf dem Titelblatt. Was war das für ein Moment für dich?
Das war eher so ein Gefühl wie, okay, das war jetzt erst der Anfang. Denn seit ich mich entschieden habe, dass ich diese Kandidatur will und annehme und praktisch die Anfrage annehme, die da ja von meiner Partei kam, seitdem wusste ich, dass das alte Leben ein Stück weit endet und dass das sehr Neues beginnen wird. Das war klar. Und das vollzieht sich jetzt quasi in Stufen. Und eine Stufe war dann eben die erste Pressekonferenz, wo es öffentlich wurde, dann die Nominierung, wo ich mit 97% gewählt wurde, was schon toll ist von meiner Partei. Und dann der nächste Wahlprogrammparteitag. Es sind immer wieder so Stufen, die so weiter in denen es weitergeht. Und auf denen ich da voranschreiten muss. Und die sind halt jetzt ganz schön beschleunigt, muss ich sagen. Ich habe nicht lange gebraucht, um drüber nachzudenken, ob ich das machen möchte oder nicht. Wichtig war für mich, ob meine Familie da mitspielt. Und wichtig war für mich, in mich reinzuspüren und zu wissen, ist das wirklich das Richtige und tue ich es aus den richtigen Motiven. So, das sind, da muss man sehr ehrlich zu sich selber sein. Das braucht man niemand anderem zu erzählen, da muss man einfach ehrlich zu sich sein. Und nachdem ich das klar hatte und wusste, dass ich wirklich auch bereit bin, Verantwortung zu übernehmen, auch für die ganze Stadt, obwohl das eine mega Aufgabe ist, vor der ich wirklich auch Respekt habe, als ich das aber gespürt habe, dass ich dazu bereit bin, war der Rest relativ einfach. Und trotzdem war es ein lustiger Moment, als wir dann am 5. Oktober, inzwischen ja schon ein bisschen her, zu dieser Pressekonferenz reingegangen sind, um zu verkünden, dass ich es werde. Und wir hatten das ja geheim gehalten bis dahin. Und das ist echt toll. Es hat auch wirklich dicht gehalten. Das heißt, wir sind da reingegangen mit den beiden Landesvorsitzenden und mit Ramona Popp und Antje Karpek und ich in der Mitte. Und in der Presseeinladung wurde mein Name, war auch nicht genannt worden, ganz bewusst. Und wir sind dann da zu fünft statt zu viert sozusagen rein. Und alle Journalisten haben gedacht, jetzt wird endlich klar, wird's Pop oder Karpek? Und dann sind wir da zu fünf rein. Und sie haben mich gesehen und man hat richtig gemerkt, wie einige Journalisten so, wie es in den Köpfen anfängt zu rattern, so wie, was macht jetzt die Jarasch hier? Was passiert jetzt? Und das war ein Moment, wo ich bei allem heiligen Ernst mit ihm verkündet, was jetzt passiert, innerlich schon auch grinsen musste, weil das so es war eine tolle Überraschung, es war toll, dass in der Partei alle Beteiligten dicht gehalten haben. Ja, so war der Anfang und jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht.
Ja, da wurden bestimmt viele Artikel nochmal ganz schnell umgeschrieben. Also über dich kann man ja ganz viel im Internet inzwischen nachlesen, Wikipedia, aber so diese Fakten interessieren uns eigentlich gar nicht. Also was uns interessiert ist so, wer bist du als Person? Was hat dich zu diesem Punkt im Leben geführt? So, was treibt dich an? Warum bist du bei den Grünen? Also nochmal ganz zurück.
Nochmal ganz zurück. Dann im Rückblick, und das Lustige ist ja, dass man die Dinge oft im Rückblick erkennt als zwingend logisch und musste alles zu diesem Punkt führen, aber im Leben fühlt sich das, im Vorhinein fühlt sich das überhaupt nicht so an. Und jedenfalls nicht für Menschen, die nicht ihr ganzes Leben wie so einen Karriereplan durchplanen, und zu denen gehöre ich nicht. Ich gehöre eher zu den Menschen, die irgendwann merken, was das Richtige ist und es dann tun. Aber ich hätte das nicht schon jahrelang vorher sagen können, dass ich immer auf solche Punkte hingearbeitet habe. Und so ähnlich war es hier auch. Im Rückblick würde ich sagen, ich war schon immer jemand, die, wie soll ich sagen, ich war Klassensprecherin, ich wollte Anführerin sein. In welcher Form auch immer. Das hat dann auch zu den entsprechenden, ich bin die Älteste, und das hat dann zu den entsprechenden Dauerclinch mit meinen Geschwistern geführt, weil da gibt es ja immer einen kleinen Machtkampf. Und es war, ich weiß noch, als ich, trotzdem war der Weg nicht kein direkter. Ich wusste nicht mal sofort, dass ich Politikerin werden will. Es war klar, es ist was mit Sprache, es muss was mit Menschen sein. Aber ich bin ausgebildete Redakteurin und war sozusagen insofern am Anfang erst mal jahrelang auf der anderen Seite. Quasi ich habe über Politikerinnen geschrieben und habe irgendwann dann noch mit Umweg über die Grüne Bundestagsfraktion, habe dann aber auch irgendwann festgestellt, nein, ich will nicht über Politik schreiben, ich will sie selber gestalten. Und der entscheidende Punkt war eben wirklich, ich will auch selber einstehen für das, was ich sage. Und dafür, ob es dann auch wirklich passiert oder nur ein leeres Gerede war. Und ich möchte es auch auf meine Weise tun. So. Und das war der Punkt, an dem ich gekündigt habe in der Bundestagsfraktion. Dann erstmal nicht wusste, wie es weitergeht. Ich wusste nur, es ist eine Wende in meinem Leben. Und das Tolle war, ich habe nicht immer darauf hingearbeitet. Ich habe lang gebraucht, um an den Punkt zu kommen. Aber als ich soweit war, war das wie, das war eins der tollsten Freiheitserlebnisse, die ich in meinem ganzen Leben hatte, zu merken, ey, ich kann so eine Entscheidung treffen und ich kann es einfach tun. Und einfach nur, weil ich weiß, es ist das Richtige, ohne dass ich weiß, was danach passiert. Ich habe mich dann erstmal arbeitslos gemeldet und danach selbstständig gemacht. Und habe dann auch eine Weile selbstständig gearbeitet und bin dann eben hier auf Landesebene aktiv geworden im Landesvorstand. Und dann ging plötzlich alles sehr schnell. Und ich glaube, das liegt daran, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Aber nur, weil ich wusste, es ist das Richtige und nicht, weil ich wusste, es wird gut gehen und es wird ein Karriereschritt sein.
Bevor wir jetzt auch nochmal wirklich in die politischen Themen kommen, die auch die Wahl bestimmen werden, finde ich aber auch nochmal interessant, noch einen Aspekt von dir zu besprechen. Du bist ja auch eins von 45 Mitgliedern im Zentralkomitee der Deutschen Katholiken. Du bist gläubig. Wie hat dich dieser Glaube auch auf deinem politischen Weg vielleicht geprägt?
Ich bin eine von den 45 Einzelpersönlichkeiten. Es gibt über 200 Mitglieder. Das ist eigentlich ganz ähnlich wie bei unseren Parteitagen, wenn das ZDK seine Vollversammlungen abhält. Mit Delegierten aus den verschiedenen Diözesen, ganz ähnlich eigentlich.
Das hatte ich doch nicht so gut recherchiert.
Genau. Nein, nein. Aber 45 Personen etwa werden als Einzelpersönlichkeiten sozusagen gewählt. Und dazu gehört, das sind oft Politikerinnen und Politiker. Nicht nur, aber dazu gehört dann eben auch ich. Ich sage mal so, ich brauche nicht die Bibel. Ich muss nicht mit der Bibel in der Hand Politik machen. Das halte ich sogar für ziemlichen Unsinn. Ich habe fast den ganzen Tag mit Menschen zu tun, die entweder einen anderen Glauben haben oder aber, was in Berlin natürlich noch viel häufiger ist, überhaupt keinen Glauben haben. Natürlich, das ist der Normalfall. Und das ist auch okay, weil Politik ist eine säkulare Sphäre. Ich brauche keine Bibelsprüche, um zu beweisen, irgendwie, um meine Position zu belegen oder irgendwas dergleichen. Aber, und das ist das Stichwort, das ich gerade schon mal gesagt habe, Was ich schon merke, die Tatsache, dass ich glaube, dass es da noch was dahinter gibt, hinter dem Alltag, den wir hier so leben und dem Leben, macht mich freier. Das ist eigentlich der große Vorteil. Ich weiß, es gibt noch was anderes, was mich orientiert, und alle die Kämpfe oder auch der ganze Jahrmarkt der Eitelkeiten, mit dem Politik dann ja doch viel zu tun hat, ist nur ein Teil des Spiels, und es gibt noch was darüber, das mich orientiert, und das hilft mir, eher, wie gesagt, ein bisschen freier und entspannter zu sein bei den Entscheidungen, die es in der Welt der Politik zu treffen gibt.
Schön, ich fand gerade, Jahrmarkt der Eitelkeiten ist irgendwie ein ganz cooles Bild.
Naja.
Ja, aber habe ich so auch noch nicht
gemacht. Da war ich schon.
Da war ich schon. Ja, jetzt nochmal zu den politischen Themen. Wir sind ja auch ein politischer Podcast. Wer deine Arbeit kennt, der weiß ja auch, dass du dich sehr viel für Antidiskriminierung einsetzt. In dieser Legislaturperiode haben wir das Landesantidiskriminierungsgesetz verabschiedet. Jetzt ging es gerade sehr viel ums Partizipations- und Migrationsgesetz. Wir Grünen wollen ja auch weg von diesem paternalistischen Integrationsbegriff. Und wir wollen, dass Menschen mit Migrationsgeschichte auch stark in die Verwaltung reinkommen. Die Quote wurde jetzt gekippt. Ich glaube, da hat auch die SPD blockiert, wenn ich mich recht erinnere. Was passiert da gerade? So, was sind so die nächsten Schritte und was können wir noch tun? Welche Wege wollen wir noch gehen?
Ich glaube, man muss sich bei diesen ganzen Gesetzen, die wir verabschiedet haben, fragen, worum es eigentlich im Kern dabei geht, sozusagen. Und ich würde sagen, es geht darum, dass unsere Gesellschaft sich bereits verändert hat. Wir sind eine vielfältige Gesellschaft, dafür preist Berlin sich ja auch ganz gerne und feiert sich auch ganz gerne dafür immer wieder. Und das muss eben auch sichtbar werden und auch Konsequenzen haben, denn das bedeutet einfach, dass es ganz viele Menschen in dieser Stadt gibt, die ein selbstverständlicher Teil sein wollen, inklusive Karriereoptionen, inklusive Sichtbarkeit, so, und die eben kein, und deswegen fand ich tatsächlich dieses Theater, das die SPD da noch, das Bühnenzauber, den die SPD da noch mal veranstaltet hat, denn mehr war es im Grunde nicht, fand ich den auch so albern. Da geht es eben dann schon gar nicht mehr um Integration, denn das sind keine Menschen, die so wie Geflüchtete gerade erst angekommen sind und wirklich erst hier ankommen müssen, sondern das sind Menschen, die sich, also wenn wir jetzt über das Partizipation- und Migrationsgesetz sprechen beispielsweise, oder dann sind es Menschen, die sich für eine Verwaltungslaufbahn im öffentlichen Dienst bewerben. Ja. Mit den entsprechenden Voraussetzungen, die Genau. Jeder und jede da mitbringen muss, die sich für diese Laufbahn bewirbt. Das heißt, es ist völlig absurd, da sozusagen das unter dem Dach Integration zu fassen, sondern da geht es im Grunde, ich würde sagen, da geht es um Verwaltungsmodernisierung. Mhm. Da geht es darum, dass wir in Berlin eine Verwaltung brauchen, die genauso vielfältig ist wie die Kundschaft. So kann man sagen, und genauso digital wie die Kundschaft, kann man auch gleich noch dazu sagen. Also mit anderen Worten, da geht es eigentlich um eine moderne Verwaltung, die sich alle Menschen hier wünschen. Und da geht es auch darum, dass dann auch Leute auch mit einer gewissen Selbstverständlichkeit vielleicht auch mal in diversen Sprachen bedient werden wollen, wie das übrigens für eine internationale Metropole auch selbstverständlich sein sollte. Ja. So, und das sind alles die Aspekte, um die es dabei eigentlich geht. Man kann sagen, moderne Organisationsentwicklung. Und insofern fand ich, dass diese Debatte über eine Migrantenquote ein völliger Irrläufer war, weil das völlig abgelenkt hat von dem, worum es eigentlich geht. Wir sind in Berlin ein paar Schritte weiter. Und wir haben eben mit Migrationsgesellschaft, meine ich, auch, dass es hier Menschen gibt. Erstens, dass es selbstverständlich sein muss, dass Menschen kommen und gehen, nicht ihr ganzes Leben immer schon hier waren, vielleicht auch nicht ihr ganzes Leben bleiben. Es gilt ja auch für Leute, die hier geboren sind, die gehen ein paar Jahre ins Ausland, kommen zurück, und dass man dadurch das Ganze mitmachen und dürfen und zugehörig sein anders definieren muss. Ja. Aber es geht auch noch um einen anderen Punkt dabei. Es geht auch darum, dass Leute, die hier aufgewachsen sind und eine Migrationsgeschichte haben und aber hier aufgewachsen sind, dass die auch nicht mehr Gäste sind, die sich sozusagen gut benehmen müssen, damit sie mit am Tisch sitzen dürfen, sondern das sind Leute, die hier ganz selbstverständlich ihre Rechte und ihren Anteil auch an der Macht beispielsweise einfordern. Ja. Und das ist, glaube ich, das, worüber wir ganz oft in diesen ganzen Debatten überwiegend, darum geht es eigentlich im Hintergrund. Was ist unser Selbstverständnis als eine Gesellschaft, die damit umgeht, dass Migration und Vielfalt ernsthaft dazugehören und uns als deutsche Gesellschaft ausmachen, denn als Berliner Stadtgesellschaft, als deutsche Gesellschaft ausmachen.
Damit hast du mir jetzt irgendwie auch die Essenz, die ich erwarte, bei der Antwort der nächsten Frage vorweggenommen. Denn ich glaube, in die Richtung geht's jetzt. Also ich möchte nämlich darauf eingehen, Franziska Giffey ist ja die Kandidatin der SPD und die profiliert sich als Law-and-Order-Politikerin. Ich wundere mich, dass sie noch keiner Sheriff genannt hat. Sie spricht von Clankriminalität, fördern statt fordern. Es geht um entscheidendes Durchgreifen und irgendwelche Null-Toleranz-Politik. Also eigentlich schafft sie für die SPD eine konservative Plattform hier in der Stadt. Und da ist auch für mich wichtig zu wissen, was wir Grüne dem eigentlich an Ideen entgegensetzen wollen, was unser Gegenentwurf zu deren Welt ist.
Also ich glaube, auch unsere Klientel, so wie die meisten Menschen in dieser Stadt, wollen Sicherheit.
Selbstverständlich.
Das kann man erstmal so sagen. Das ist nicht der Punkt. Das versucht vielleicht die SPD als einen Gegenpunkt zu setzen. Das halte ich aber für totalen Unsinn. Alle Menschen wollen sicher sein, dass sie sich in dieser Stadt ohne Angst bewegen dürfen. Und mit allen Menschen, muss man eben sagen, weiße Menschen genauso wie POC, Frauen, Männer, queere Menschen, alle wollen sich in dieser Stadt ohne Angst bewegen können, überall in der Stadt. Das ist Sicherheit. Und ich glaube, zur Sicherheit, und das ist eben eher unser grüner Begriff, gehört aber auch, dass man im Verkehr beispielsweise keine Angst haben muss, als Radfahrer von einem LKW, von einem Rechtsabbiegenden überrollt zu werden. Es gehört dazu, dass man keine Angst haben muss, gerade jetzt in Corona-Zeiten, wo viele Leute auf Kurzarbeit sind oder sogar ihren Job verloren haben oder ihre Firma insolvent zu gehen droht, keine Angst haben müssen, aus der Wohnung zu fliegen, weil sie sich die Miete nicht mehr leisten können, und. Ich könnte hier noch ganz viel, sicher keine Angst haben zu müssen, dass sie keinen guten Arzt kriegen oder keinen Platz im Krankenhaus und keinen Platz auf der Intensivstation mehr kriegen, wenn sie ihn brauchen. All das ist Sicherheit. Und das ist, glaube ich, eine Sicherheit, die den meisten Menschen sehr viel näher ist als die Frage, wie viele Clan-Familien es genau gibt oder so. Oder ob ein Lamborghini in Neukölln abgeschleppt wird oder nicht, um nochmal auf eine andere Partei zu kommen, die auf dieselbe populistische Weise das Thema Sicherheit hier spielen will. Insofern würde ich sagen, klar, dazu gehört Verbrechensbekämpfung, da gibt es überhaupt keinen Unterschied. Die Frage ist aber, was Sicherheit insgesamt ist, und das ist eben sehr, sehr viel mehr. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass wir Gesellschaftspolitik ganz allgemein so verstehen, dass sie auf Augenhöhe stattfinden muss. So würde ich es mal sagen. Und ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied. Wir reden mit Menschen, auch wenn wir Konflikte miteinander haben, auch wenn wir was auszutragen haben, reden wir auf Augenhöhe miteinander. Und nicht auf diese Weise, auf diese paternalistische Weise, wo man immer das Gefühl hat, man muss dankbar nicken und lächeln, wenn man ein Geschenk überreicht kriegt von der Politik. Oder man fühlt sich so ein bisschen, als wäre man das Kindergartenkind, dem auf den Kopf getätschelt wird. Und so, ich würde mal sagen, das ist der entscheidende Unterschied.
Ja. Ich glaube, es ist auch interessant, wenn wir gerade bei SPD, CDU sind, dass es gerade PolitikerInnen oder Parteien, die sich halt mit diesen Themen, ne, mit Law and Order, Recht und Ordnung, die sich das auf die Fahnen schreiben, dass da Wasser gepredigt und Wein getrunken wird. Da brauchen wir nur uns auf Doktoraffären zu schauen oder auf Maskendesaster. Da ist jetzt, glaube ich, auch ein Bundestagsabgeordneter der CDU wieder aus Berlin zurückgetreten. Und wenn ich mit Leuten auch aus unserem Kreisverband oder aus meinem Umfeld spreche, dann höre ich sehr oft, dass man fürchtet, dass es einen Vertrauensverlust in die Politik gibt durch diese Geschichten. Was muss getan werden, um dieses Vertrauen, das jetzt doch schon verloren gegangen ist, wiederherzustellen?
Auch da würde ich sagen, zweierlei. Jetzt im Moment ist das Wichtigste, für mehr Transparenz einfach zu sorgen. Dafür gibt es Vorschläge. Wir hatten in Berlin in dieser Hinsicht sowieso schon einiges in Arbeit. Wir haben ja wirklich ein ganzes Paket, das wir übrigens ein Freiheits- und Sicherheitsstärkungspaket nennen könnten, in Arbeit, vor allem von unseren Innenpolitikern. Und dazu gehört auch ein Transparenzgesetz und es gehört auch ein Lobbyregister beispielsweise dazu. Und es sind einfach Vorschläge, mit denen Abgeordnete, Politikerinnen, aber vor allem eben Abgeordnete, die ja ein Mandat von der Bevölkerung bekommen haben, sich freiwillig in viele Informationen über sich offenlegen und praktisch offenlegen, auch mit wem sie zu tun haben, wer Einfluss nimmt auf Gesetze, mit welchen Lobbyisten, denn Lobbyisten gibt es ja nun mal in der Politik zuhauf, gerade hier in der Bundeshauptstadt, von allen Verbänden, die man sich nur vorstellen kann, offen zu legen, mit wem es Kontakt gab, um einfach nachvollziehen zu können, welche Einflüsse es jeweils gab. Und nach diesen Affären der CDU, zu denen ich mich hier wirklich gar nicht weiter äußern möchte, denn ich glaube, die kommentieren sich selbst am besten, ist es umso wichtiger, denn das Schlimme daran ist, das beschädigt ja das Vertrauen in Politik insgesamt und nicht nur in die sich eben auf diese Weise bereichert haben und da auch ihr Mandat quasi missbraucht haben, um sich zu bereichern. Deswegen braucht es halt jetzt noch ein paar Offensiven in Richtung Transparenz und Offenlegen von Nebeneinkünften. Und wir müssen auch noch schärfere Grenzen ziehen, als wir es bisher sowieso schon haben. Wir haben da schon Regeln verschärft in dieser Legislatur, aber das ist dann quasi die Folge von solchen Affären wie diesen Maskenaffären, dass wir das noch schärfer machen müssen, weil es uns um das Vertrauen in die Demokratie insgesamt gehen muss.
Jetzt mal aber zurück zu unseren Standard-grünen Kernthemen. Ich will mal was zur Verkehrspolitik fragen. Und zwar, du hast ja vorhin schon angesprochen, dass wir die Radfahrenden davor schützen müssen, dass sie nicht von den abbiegenden LKWs überfahren werden. Und gerade jetzt auch bei uns im Randbezirk ist ja Mobilität so ein Thema, wo man irgendwie manchmal das Gefühl hat, dass die nur bis zum Ring geht und nicht weiter. Also wie kann da noch weitergedacht werden und wie wollen wir als Grüne die Mobilitätswende letztendlich vollziehen, sodass eben alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt sind, Fußgänger, Radfahrende, Autofahrer eben auch, aber sicher vor allem.
Also wir müssen wenn wir die Mobilitätswende hinbekommen wollen, die ich ja als ein Versprechen an die Stadt sehe. Ich finde, das ist ein Versprechen, das wir aber noch nicht eingelöst haben. Nämlich das Versprechen, dass alle Menschen, egal wo sie in dieser Stadt wohnen, am Stadtrand und am liebsten würde ich sagen auch in der Metropolregion Brandenburg, denn wir sind ja eng verwoben und der Verkehr endet auch nicht an den Stadtgrenzen. Ja. Das merkt ihr ja gerade in einem sogenannten Außenbezirk jeden Tag am Pendelverkehr, dass wir es schaffen müssen, dass Menschen, alle Menschen, egal wo sie wohnen, bequem, auch ohne eigenes Auto, mobil sein können und unterwegs sein können. Das ist das Versprechen und das ist in manchen Stadtrandlagen einfach noch nicht eingelöst. Und ich würde sagen, wir müssen nicht nur weiterdenken, sondern ich möchte absolute Priorität in den nächsten 5 Jahren auf die Stadtrandlagen, also eine schnelle Anbindung des Stadtrands auf alternative Mobilitätslösungen ohne Auto auch am Stadtrand legen. Denn sonst werden wir auch innerhalb des S-Bahn-Rings nichts hinbekommen. Die Menschen müssen in die Stadt kommen. Innerhalb des S-Bahn-Rings kann man auch heute schon in den allermeisten Fällen gut ohne eigenes Auto unterwegs sein. Am Stadtrand ist es anders und deswegen, wenn wir das, und da wohnen aber 70% der Berliner wohnen schließlich außerhalb des S-Bahn-Rings. So. Und deswegen muss die absolute Priorität darauf gerichtet sein und das heißt ganz konkret erstmal, wir müssen die Sachen machen, die man schnell hinkriegen kann. Denn ich glaube, auch da wollen Menschen nicht warten auf die vielen Schienenprojekte, die wir beispielsweise mit Brandenburg verabredet haben, die aber einen Zeithorizont von 10 Jahren mindestens noch erfordern, bis die auch alle realisiert sind. Sozusagen die ganzen Schienen-S-Bahn-Trassen, Verlängerungen und Erweiterungen und zusätzlichen Bahnhöfe und so weiter in die Metropolregion hinein. Das ist wichtig, zentral wichtig, aber dauert viel zu lang. Was wir aber schnell machen können, sind Taktverdichtungen. Dass die S-Bahn, dass die Busse öfter und schneller fahren. Und dafür haben wir ja wirklich für sehr, sehr viel Geld jetzt auch neue Wagen angeschafft. Das ist ja die erste Voraussetzung, um den Takt verdichten zu können. Und dann geht es halt darum, um den Weg von der Bahnstation nach Hause. Also auch an den Stadtrandlagen muss man wenigstens bis Mitternacht, also bis zu den Randzeiten, auch wirklich gut hin und her kommen, gut auch wieder zurückkommen können und dann auch von der Bahnstation nach Hause. Und dafür gibt es ja dann verschiedene Angebote wie eben Rufbusse oder eben so die von uns so schön genannten Mobility Hubs, also mit anderen Worten E-Bikes oder Elektroroller oder Carsharing-Autos auch an der S-Bahn-Station am Stadtrand und so weiter. Also damit man einfach wirklich schnell und sicher auch nach Hause kommen kann ohne Auto, auch wenn man am Stadtrand wohnt. Und das muss zentral sein. Ich glaube, wenn es schnell gehen soll, wie gesagt, sind Taktverdichtungen und Busse. Natürlich Elektrobusse, aber dann sind die das Mittel der Wahl, denn damit kriegt man wirklich schnell was auf die Straße.
Ja.
Wo wir gerade bei Verkehr sind, also Steglitz-Zehlendorf, passiert ja auch einiges. Da ist jetzt der U-Bahnhof Rathaus Steglitz bald fertig, glaube ich, saniert. Und auch zur U3, da der Lückenschluss zwischen Krummelanke und Mexikoplatz, wenn ich mich nicht irre, ist auch wirklich ein Riesenthema. Das scheint die CDU jetzt auch für Wahlkampf auszuschlachten. Und man tut so, als wäre uns irgendwie die U-Bahn egal und wir würden nur Straßenbahn bauen wollen. Kannst du das vielleicht kurz richtigstellen?
Die Gelegenheit nutze ich gern. Ich würde mal sagen, es ist umgekehrt. Das ist nämlich so ein bisschen irre. Im Grunde gab es in Berlin seit vielen Jahren keine U-Bahn-Planungen mehr, bis wir Grünen kamen, so muss man es wirklich sehen. Wir haben ja nicht nur zusätzliche Wagen angeschafft, wie gesagt, weil beim U-Bahn-Ausbau ist ja auch hier, ist ja Taktverdichtung beispielsweise auch ein Mittel, dass man halt am schnellsten spürbar wird für die Menschen, sondern unser Ziel ist ein dichtes ÖPNV-Netz. Und davon leiten. Für uns ist U-Bahn kein Selbstzweck sozusagen und wir sind auch nicht so unseriös wie die anderen Parteien, die sich überschlagen, darin immer neue Linien vorzuschlagen, ohne mal zu sagen, wie die finanziert werden sollen. Bei uns ist es so, unser Ziel ist ein dichtes Netz, wo man gut umsteigen kann und alles gut ineinander greift. Und darum ist beispielsweise der Lückenschluss der U3, also die Verlängerung zum Mexikoplatz, ist eine Sache, da hat unsere Senatorin sogar gesagt, da braucht sie nicht mal eine Machbarkeitsstudie dafür, weil das so einleuchtend ist, dass man die braucht und das auch eine Sache ist, die relativ schnell realisierbar ist, denn die anderen, wenn man U-Bahn wirklich ins Umland rausbauen will, dann ist schon klar, dass wir auch hier mit jahrelanger Bauzeit natürlich erstmal zu tun haben, aber dieser Lückenschluss wäre relativ schnell zu machen und würde wirklich vielen Leuten das Unterwegssein da in der ganzen Südwestregion erleichtern. Also insofern ist das eine Sache, die über die wir vielleicht deswegen gar nicht so viel reden, weil sie eigentlich schon gesetzt ist. Es macht einfach Sinn. Punkt.
Schöne Aussage. Ja, wenn wir jetzt hier schon beim Bauen sind, Stadtplanung ist ja auch ein Riesenthema. Es geht um Mietendeckel. Franziska Giffey hat sich gegen den Mietendeckel ausgesprochen. Die FDP wollte schon das Tempelhofer Feld bebauen. Bei uns im Bezirk ist es auch ein Riesenthema, weil zwar wohnen bei uns viele Seniorinnen, aber auch junge Familien ziehen jetzt neu dazu. Häuser müssen gebaut werden. Wie wollen wir mit der Mietpolitik umgehen? So was sind die Themen, die wir auch gerade im Wohnungsbau für uns entscheiden wollen?
Ich glaube, wir sind die Einzigen, die ganz klar sagen, dass wir beides brauchen und dass diese Verkürzungen totaler Unsinn sind. Wir brauchen dringend Neubau für die wachsende Stadt. So. Und zwar den richtigen Neubau. Und das heißt natürlich einen ökologischen Neubau, einen, der auch Qualität mit sich bringt. Denn mit dem, was wir jetzt gerade neu bauen, prägen wir das Gesicht Berlins für die nächsten Jahrzehnte. Das müssen wir uns klar machen. Und da will ich keine tristen Siedlungen, sondern da will ich Quartiere haben, in denen die Menschen gerne wohnen und wo es auch Einkaufs- und Arbeitsmöglichkeiten und vielleicht Ausgehmöglichkeiten gibt. Lebendige Quartiere, das heißt, Wohnungsbau muss immer eingebettet sein, auch in Stadtentwicklung. Das ist das eine. Und das andere ist, dass die soziale Frage, nämlich die Frage, ob alle Menschen, egal wie viel Einkommen sie haben, sich es noch leisten können, in Berlin zu wohnen, dass die im Bestand entschieden wird. Mit anderen Worten, dafür brauchen wir Mietenpolitik und dafür brauchen wir Regulierung. Es ist so wie der Wohnungsmarkt in Berlin. Ist ja nicht einfach aus den Fugen geraten, weil zu wenig gebaut wurde. Das ist ein Teil des Problems. Mhm. Und der ist nicht mal deswegen aus den Fugen geraten, weil Rot-Rot nach dem Bankenskandal 100.000 Sozialwohnungen verscherbelt hat. Auch das, Riesenfehler, würde man aus heutiger Sicht nicht mehr machen, ist aber passiert und ist nur ein Teil des Problems. Der Wohnungsmarkt ist vor allem deswegen so explodiert und die Mieten sind deswegen so teuer geworden, weil Berlin nach der Finanzkrise, nach der internationalen Finanzkrise, zu einem Tummelplatz für Immobilien, für Kapitalanleger, für Investoren und eben auch für Spekulanten geworden ist. Das sind Geschäftsmodelle nach Berlin gedrängt, die es so vorher nicht gab, die nicht Wohnungen zur Verfügung stellen wollen und ein Haus bewirtschaften, sondern für die das wirklich nur Spekulationsobjekte sind. Die werden gekauft, werden in Eigentum umgewandelt, nicht weil es jemand braucht, sondern weil Eigentumswohnungen sich viel teurer weiterverkaufen lassen, dann wird es weiterverkauft, dasselbe nochmal und so weiter. Diese Art von Geschäftsmodellen plus die wahnsinnig explodierten Bodenpreise, die sich verzehnfacht haben in den letzten 10 Jahren, das führt dazu, dass die Mieten steigen und da hilft aller Neubau nichts, sondern da brauchen wir zusätzlich zu dem Neubau, brauchen wir regulierende Instrumente und unser Ziel als Grüne muss es sein, da ganz gezielt die zu fördern, die gemeinwohlorientiert vermieten wollen, das heißt, die bereit sind, auch für Menschen mit weniger Geld dauerhaft bezahlbare Wohnraum zu schaffen. Ich sage ausdrücklich auch und ich sage auch ausdrücklich dazu, auch für die Mittelschicht, die vergisst man nämlich allzu oft. Auch die haben ja schon oft Probleme, sich eine Wohnung zu leisten, auf der einen Seite. Und gleichzeitig muss es darum gehen, dass wir, soweit es mit landespolitischen Möglichkeiten geht, Geschäftsmodelle zurückdrängen, die, wie gesagt, die Berlin schaden. Und damit meinte ich, das sind aber nicht einfach, und das möchte ich auch dazu sagen, dass Geschäftsmodelle spreche ich nicht einfach von Wohnungsunternehmen, die eine bestimmte Anzahl von Wohnungen haben, über oder unter 3.000. Darum geht es nicht, sondern es geht um Geschäftsmodelle, die schädlich sind, weil sie nur Preise in die Höhe treiben, ohne Wohnraum, ohne ansonsten viel zu investieren in die Häuser, in den Bestand, in die energetische Sanierung oder was man sonst alles brauchen würde.
Ja. Eigentum verpflichtet.
Ja, Eigentum verpflichtet ist ein guter Grundsatz und ich finde, es ist etwas, was im Wohnungsmarkt nicht mehr die Grundlage der aller Geschäftsmodelle ist, ist aber etwas, was ohne das eine soziale Marktwirtschaft nicht zu denken ist.
Ganz zum Schluss, aber last but not least, Umwelt. Es ist ja in unserer DNA Umweltpolitik und es ist ja auch, das haben wir auch heute schon ja gehört, ist ein Querschnittsthema. Ne? Es durchzieht alles über Stadtplanung, von Mobilität bis Mietenpolitik. Also eigentlich ist das irgendwie immer, muss es immer mitgedacht werden oder von uns wird es halt mitgedacht. Und wir treten ja auch an in Berlin, um Berlin CO2 neutral zu machen, um das 1,5-Grad-Ziel zu erfüllen und wirklich das auch auf allen Ebenen durchzuziehen. Wenn du jetzt, also ihr habt ja einen Plan. Was sind denn die großen Schritte, die wir gehen wollen als Stadt, um einer CO2-neutralen Hauptstadt sogar vielleicht nahe zu kommen oder dieses Ziel zu erfüllen?
Ich glaube, ganz entscheidend ist es, dass Klimaschutz und das Ziel, Berlin klimaneutral zu machen, wirklich die Priorität im gesamten Regierungshandeln kriegt. Deswegen wollen wir als stärkste Partei ins Rote Rathaus diesmal einziehen und die Regierung anführen, weil nur dann wird Klimaschutz wirklich Priorität bekommen. Wir reden auch jetzt ganz viel über Klimaschutz, aber das Thema wird immer wieder in Frage gestellt und durch andere Prioritäten verdrängt. Und es wird vor allem, und das ist vielleicht fast noch schlimmer, es wird immer so ein bisschen der Klimaschutz-Senatorin sozusagen als ihr Problem hingeschoben, als ob eine Senatorin alleine für den Klimaschutz sorgen könnte, genau. Obwohl wir doch wissen, dass das nur funktioniert, also wir haben ja nicht mehr viel Zeit, bis die Kipppunkte des Klimas erreicht sind, dass das wirklich nur funktioniert, wenn wir in allen Ressorts Klimaschutz Priorität einräumen. Und deswegen muss es gelingen, dass das in allen Ressorts mitgedacht wird. Und das gelingt einmal durch eine Steuerung von oben. Ich bin ein großer Fan von Steuerung, in dem alle zusammenkommen, die mit einem Thema zu tun hat, aber es schon auch ganz klar ist, in welche Richtung es gehen muss. Und das zweite Ding ist, dass wir auch Instrumente dafür haben, um alle Ressorts und auch alle Behörden, und zwar sowohl auf Landes- als auch auf Bezirksebene in Steglitz-Zehlendorf, auf Klimaschutz auszurichten. Ich halte, wir nennen das ein Klimabudget, und ich halte das wirklich für ein zentrales Steuerungsinstrument. Das bedeutet einfach, dass wir die Menge an CO2, die wir eigentlich nur noch verbrauchen dürfen als Land Berlin, verteilen auf alle Ressorts und Bezirke. Und dann muss jede Verwaltung bei allem, was sie tut, und es ist ganz egal, ob das Grünflächenamt ist oder das Tiefbauamt ist und auch das Bürgeramt, vielleicht bei der Anschaffung von PCs und anderen oder der Frage, welche Art von Beschaffung oder Geräten oder Wagen beschafft man sich. Also bei all diesen Fragen muss es darum gehen, auch um Klimaschutz gehen und um CO2-Verbrauch gehen. Und das Klimabudget sorgt einfach dafür, dass alle Verwaltungen und Behörden sich überlegen müssen, okay, was fange ich mit diesem begrenzten Budget an? Wo setze ich die Prioritäten? Und muss ich dann vielleicht auch mal andere Wege gehen, um meine ganz normale Arbeit zu machen, aber um sie ressourcenschonender zu machen als bisher? Und ich glaube, dass dieses Instrument wahnsinnig viel verändern wird, weil es eben dafür sorgt, dass Klimaschutz nicht mehr irgendwo abgeladen wird, sondern alle machen Klimaschutz und nur so kann es gelingen.
Ja, jetzt sind wir schon ganz am Ende angekommen. Wir haben zuletzt immer eine Frage, die wir allen stellen, und zwar, wenn du jetzt Bürgermeisterin bist und eine Sache durchsetzen kannst, ein Gesetz, ein Vorhaben, ohne jeden Widerstand, das kommt 100% durch, was wäre dieses Traumvorhaben von dir?
Wir müssen, wenn wir die Veränderungen, die wir in dieser Stadt bewirken wollen, wenn wir das hinkriegen wollen, dann müssen wir tatsächlich anders zusammenarbeiten und anders steuern sozusagen. Ja. Und deswegen bleibe ich dabei. Ich glaube, dass dieses Klimabudget uns nicht nur in Sachen Klimaschutz voranbringt, weil es nämlich das zur Chefinnensache macht und zwar überall, sondern das bedeutet ja auch eine andere Form der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Verwaltungen, die nicht mehr versäult und jeder macht nur seins und bin nicht zuständig und geht mich nicht an, sondern das bewirkt gleichzeitig, dass wir auf eine ganz andere kooperative Weise hier die großen Aufgaben auch gemeinsam angehen. Und bei allen Einzelthemen, für die ich mich begeistern kann. Das ist es, was in Berlin fehlt. Das ist es, was in anderen Städten besser funktioniert. Und diese andere Kultur, die brauchen wir. Und deswegen bleibe ich dabei. Ich glaube, ein solches Klimabudget würde das auch das mitbewirken. Wenn das durchgeht, ohne Widerworte, dann haben wir viel geschafft.
Ja, man kann es ja nur hoffen, ne?
Ja, danke schön, Bettina. Es war sehr schön, hier zu sein.
Ja, vielen Dank, dass du uns hier in
danke.
Den Räumen empfangen hast.
Ach so, ein freundliches Interview würde ich gerne öfter führen.
Wir freuen uns auf den Wahlkampf, ne?
Ja.
Ja.
Tschüssi.
Tschüss.
Tschüss.